ARD.
Oh, wir wählen jetzt einen Bundeskanzler. Hast du gehört, wie ich nicht gegendert habe, aus Gründen?
Ich meine, diese Frau, die hat keine deutschen Nachbarn, die hat keinen deutschen Kegelclub, ist aber eine Kanzlerkandidatin.
Wie in diesen vergangenen 2 Wochen ganz Deutschland gemeinsam das Wort Quadrell gelernt hat.
Aber ich finde generell bei Habeck interessant, dass ich das Gefühl habe, dem geht auf den letzten Metern in diesem Wahlkampf so ein bisschen die Puste aus.
Das ist die große Habeck-Kritikstunde heute.
Ja, das ist jetzt alles irgendwie aber auch unerhört.
Und was so für eine Habeck-Imitation.
Extra 3. Bosettis Woche.
Die Zuschauer haben ja zugehört, die haben von Ihnen nichts gehört, außer heiße Luft.
Frau Weidel,
ich habe Ihnen gesagt, Sie haben heiße Luft verbreitet und jetzt machen Sie noch mehr heiße Luft.
Übermorgen ist Bundestagswahl. Es ist ein bisschen beängstigend, finde ich. Aber man kann auch sagen, übermorgen ist endlich der Wahlkampf vorbei. Das heißt, endlich weniger heiße Luft. Bosettis Woche ist das hier, der Extra 3 Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und neben mir sitzt meine heutige Gästin. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin beim Spiegel. Melanie Amann ist heute da. Hallo.
Hallo.
Leidest du auch immer so im Wahlkampf?
Eigentlich nicht. Also ich finde ja, ich meine, mein Job ist es ja, Leuten zuzuhören, die heiße Luft verbreiten.
Was für ein Job,
das tun sie das ganze Jahr über.
Ja.
Gilt intern wie extern. Gehöre ich ja selber auch dazu. Also insofern, man kann ja auch sagen, wir verbreiten ja auch heiße Luft ein bisschen. Oder lauwarme Luft vielleicht.
Aber man versucht es doch zu vermeiden,
oder? Man versucht natürlich unglaublich fundiert und prägnant zu sein, aber ja. Manchmal geht auch das Gebläse an, glaube ich.
Ja, vielleicht. Aber Wahlkampf ist so ein bisschen, also alle sind ja darauf programmiert, gewählt zu werden. Das ist ja alles, was sie wollen. Und ich finde kaum jemanden langweiliger als einen Wahlkämpfer. Weil du weißt, alles, was der jetzt sagt, alles, was die jetzt sagt, hat nichts mit der Sache zu tun. Selbst wenn im restlichen Leben, auch im restlichen beruflichen Leben, es den Menschen vielleicht wirklich wichtig ist, im Wahlkampf geht es ums Gewinnen. Und ich finde es. Aber eine Sache finde ich eigentlich ganz schön. Zum Beispiel, wie in diesen vergangenen 2 Wochen ganz Deutschland gemeinsam das Wort Quadrell gelernt hat. Ne, so am Anfang wurde darüber doch noch berichtet und dann stand so TV-Duell zwischen Scholz, Merz, Habeck und Weidel. Und so eine Woche später sagen alle, ich habe das Quadrell geguckt.
Ja, stimmt. Und das haben sich die RTL-Leute, glaube ich, überlegt, dieses Wort.
Existiert also das nicht?
Das existierte vorher nicht. Also zumindest habe ich, also ich kenne die Moderatorin privat ein bisschen und ich finde die auch ganz toll, Pina Atalay. Ja. Und die erzählte, die saßen dann da so und haben sich überlegt, was machen sie jetzt, wie nennen sie das Ding? Und dann haben sie irgendwas mit zu viert, also Triell war ja beim letzten Mal, war ja auch schon neu, gibt es ja eigentlich auch nicht, das Wort.
Ja.
Und dann haben sie überlegt, okay, das muss jetzt irgendwie das Wort Quadrat oder Quattro, Quattruell oder Quadruplett oder so, haben sie dann da so rum überlegt und dann endeten sie bei Quadrell und haben wahrscheinlich ein Wort geschaffen, das dann irgendwann im Duden steht.
Aber ja, okay, es ist interessant, dass es so rum ist und nicht andersrum, dass sie nicht in den Duden geguckt haben, wie das dann heißen könnte.
Ja.
Ich habe es instinktiv Quadriell genannt die ganze Zeit, aber ist jetzt ist offiziell falsch. Hast du es geguckt?
Ich habe es geguckt.
Das ist eigentlich, war das eine Fangfrage? Weil du hättest Sonntag was anderes gucken.
Nee, der Transparenz halber muss ich dazu sagen, ich habe es nachgeguckt. Also ich habe es nicht an dem Abend selber geguckt, sondern weil wir da was Besseres vorhatten, privat, wenn ich das jetzt sagen darf.
Ja.
Und ich habe dann auch nicht das Gefühl gehabt, dass der Eindruck schlechter wird oder schwächer wird oder ich irgendwie meine journalistische Aufgabe nicht erfüllen kann, wenn ich das dann nachhöre. Aber ich habe es interessanterweise dann immer so podcastmäßig nachgehört, unterwegs von A nach B.
Ah, okay.
Und dann, es führte dann dazu, dass ich manchmal Passagen doppelt gehört habe, weil ich dann nicht exakt die Stelle gefunden habe, wo ich das letzte Mal aufgehört hatte.
Ist ja nicht schlimm, es war ja.
Und das war ganz interessant, weil ich dann teilweise beim zweiten Mal, war mir beim ersten Mal gar nicht so aufgefallen.
Ja. Ich habe mich ein bisschen wie eine Verräterin meiner selbst gefühlt, weil ich habe es live geguckt. Und also man muss auch der Transparenz halber sagen, du warst ja in meiner Sendung, Bosetti Lädner, die ich da bei Dreisat mache, an dem Sonntag genau zeitgleich ausgestrahlt wurde, die vermutlich, muss man mal sagen, wirklich ungefähr 0 Menschen gesehen haben werden. Ich habe die Zahlen noch nicht.
Ich habe erstaunlich viele Mails seither bekommen da drauf.
Okay, ja, das ist gut. Also ich habe auch ein paar
Leute,
Mails bekommen.
Die das gucken.
Ja, ich habe auch ein paar Mails bekommen, aber ich meine so im Vergleich. Obwohl, das muss man ja mal sagen.
Waren noch Leute da.
Ja, und außerdem war es die weitaus wichtigere Sendung zur Wahl natürlich als dieses Quadrill.
Viel fundierter auch.
Auf jeden Fall, ja. Aber dann saß ich da am Sonntagabend und okay, ich meine, ich sitze bei der Sendung mit dem Schnitt, ich kann die jetzt auswendig. Ne? Das heißt, ich muss das nicht mehr gucken. Ich habe mich trotzdem ein bisschen wie eine Betrügerin gefühlt, weil ich dann zu dem Zeitpunkt RTL geguckt habe. Und ich habe...
Deine Quote war jetzt so ein Tick schlechter, als sie hätte sein können, weil euer Haushalt nicht erfasst wurde.
Genau, genau. Ich habe so ein Ding nicht, ich habe so ein Zählgerät nicht, ansonsten hätte ich das niemals getan. Nein, aber ich habe es im Internet geguckt, also irgendwie werden meine Klickzahlen schon irgendwo eingegangen sein. Ich habe so ein bisschen gelitten. Wie ging es dir dabei?
Ich habe auch gelitten. Ich glaube, es war ein unmögliches Format. Also und ich habe Pina bewundert und auch Günther Jauch, wenn ich ganz ehrlich sein darf, nicht bewundert, sondern respektiert. Also ich fand, man merkte so, die beiden waren ja sehr unterschiedlich in ihrer Herangehensweise. Man merkte, dass Pina irgendwie sehr gut daran gewöhnt ist, Leute zu interviewen und auch Politiker so zu grillen. Und bei Günther Jauch hatte ich den Eindruck, dass der schon nochmal sich irgendwie warm laufen musste oder der nicht so gut war beim Nachhaken, fand ich jetzt, wie Pina. Obwohl der ja mal einen Talk moderiert hat mit 4-5 Leuten jeden Sonntag. Mhm. Aber das ist doch eine Weile her. Und ich glaube, das ist nicht wie Fahrradfahren. Also das kann man schon so einen Tick verlernen auch. Also,
es war ja auch eine andere Art von Talk, ne? Also er musste, ich hatte auch das Gefühl, dass das, also sagen wir mal so, ich hatte ein bisschen das Gefühl, es ist ja, dieser ganze Wahlkampf, das ist ja ein historischer Moment, leider. Zumal diese große Frage, sollte man die AfD einladen, ja oder nein, in Talkshows, die ja kontrovers diskutiert wird, zu Recht, wie ich finde, also dass sie diskutiert wird, nicht, dass man unbedingt zu 100% dagegen sein muss, aber es ist ja immer eine schwierige Frage, die sich jede Redaktion stellt. Und bei den aktuellen Umfragewerten der AfD ist es eben ganz offensichtlich nicht so leicht zu sagen, wir lassen die nicht stattfinden. Aber zugleich ist es ja nun auch eine Tatsache, dass die in solchen Formaten einfach wahnsinnig normalisiert wird, weil sie da in einer Reihe steht mit den anderen. Und ich hatte ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich möchte, dass wie so eine Gesprächsrunde verläuft und wie sehr die Normalisierung der AfD voranschreitet, ob das jetzt unbedingt in den Händen von Günther Jauch liegen sollte. Ich hatte so das Gefühl, er ist wirklich natürlich ein sehr guter Unterhaltungsmoderator und so, aber das war eben, dafür ist die Lage zu ernst irgendwie.
Man merkte, dass denen ja auch offenbar, es muss ja irgendwelche Vorgaben gegeben haben, wie die so RTL-Content erwähnen oder einbauen. Das fand ich ein bisschen peinlich. Also das tat mir leid irgendwie für Pina, als sie dann diese Dschungelcamp-Frage stellen musste. Was ist ihnen lieber oder was würden sie eher machen? Ins Dschungelcamp gehen oder 10 Jahre Opposition oder irgendwie oder in der Opposition bleiben oder so. Ich so dachte so, was ist denn das für eine Quatschfrage? Und das haben ja dann die Leute auch gesagt, also Merz ja auch so, ich wundere mich über diese Frage. Da sagte Pina Atalay, naja, wir sind ja bei RTL. Wo ich auch dachte so, finde ich jetzt nicht so zwingend. Und dann Jauch hat ja auch so eine Wer wird Millionär-Frage gestellt, wo ich auch so dachte, wir kennen doch dein Format. Wissen, dass du das machst. Das ist auch, das hat eine gute Quote. Ja. Don't ruin this.
Ja.
Ich frage mich, die müssen ja irgendwie dann, irgendwer da oben wird ihnen, weiß nicht, mit vorgehaltener Waffe gesagt haben, ihr müsst jetzt diese Frage stellen. Und die saßen dann wahrscheinlich so, oh mein Gott, da müssen wir jetzt irgendwie durch.
Ich habe vor allem diesen Hinweis, wir sind halt bei RTL, gar nicht so verstanden, als wir müssen die anderen Formate erwähnen, aber das ist ein interessanter Punkt, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Ich hatte eher so das Gefühl, ja, wir müssen jetzt hier unterhaltsam sein. Und das fand ich auch, ich fand es auch schwierig. Die Wer wird Millionär-Frage, die fand ich
Die war inhaltlich interessant.
Die war interessant und eigentlich war sogar die Form interessant, weil es dann ein bisschen entlarvend war, weil natürlich fast alle eine falsche Antwort gegeben haben. Aber dann gab es ja auch so die Frage, was ärgert Sie mehr, Herr Habeck, dass Herr Merz Sie, weiß ich nicht, was Bär genannt hat oder dass die Inflation nicht richtig. Da hat er nämlich übrigens auch gesagt, was ist denn das für eine Frage? Und ich fand das interessant. Ich fand das so, ich fand Habeck in dieser Runde interessant, weil ich das Gefühl hatte, er denkt die ganze Zeit, oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Und mich hat das an etwas erinnert, was sehr, sehr unpolitisch ist. Aber ich erzähle das jetzt. Ich war mal auf einem Junggesellinnenabschied, vor vielen, vielen Jahren. Das ist bestimmt 10, 15 Jahre her und ich war auf einem Junggesellinnenabschied eingeladen. Und ich habe mich wahnsinnig fremd gefühlt. Ich hatte nur 2 Stunden geschlafen und es war so ein Klischee-Junggesellinnenabschied. Ich war nie zuvor auf so einem. Es war so richtig am Brandenburger Tor.
Alle gleich angezogen.
Ich kam dann da an. Ich kam so ein bisschen später. Das heißt, die pinke Limousine, die hatte ich leider verpasst. Und dann waren die am Brandenburger Tor so schön mit Bauchladen und irgendwelchen Dildos, die verkauft werden. Und ich habe dann so Glitzer-Dinger, die ich mir auf den Kopf ziehen sollte mit so Bommeln und so. Und alle waren natürlich total betrunken und ich konnte nichts trinken. Und ich war so, ich war ein bisschen überfordert und ich dachte aber so, ah, wir sind am Brandenburger Tor, hier sind eh nur Touris, hier kennt mich keiner. Und dann wollten die Bierbike fahren und dann sind die mit dem Bierbike so vom Brandenburger Tor zum Hackischen Markt, also immer noch eine sehr touristische Gegend, und dann näherten wir uns langsam dem Alexanderplatz, immer noch touristisch, aber so langsam dachte ich so, wenn mich jetzt jemand sieht. Und die Sache ist, mir ist eigentlich immer relativ, also im Rahmen meiner Möglichkeiten, egal was die Leute über mich denken, solange ich zu dem stehe, was ich gerade tue, ne? So. Also wenn ich sehr albern Party mache und jemand findet mich dann doof, ist mir völlig egal, aber man muss dahinter stehen. Und dann bin ich gegangen und habe gesagt, boah Leute, ich bin so K.O., es tut mir leid, und es war auch allen völlig egal. Wirklich? Ja, aber weißt du warum? Weil ich gedacht habe, man muss, die hatten ja alle Spaß und es ist ja toll. Was soll ich dann da sein und die ganze Zeit so?
Wofür hast du dich genau geschämt? Hast du dich geschämt, weil du dachtest, hey, ich trete in öffentlich-rechtlichen Sendern auf?
Entschuldigung, nee, das war vorher. Da habe ich das noch gar nicht gemacht. Da war ich, das ist ewig her. Das ist wirklich ewig her. Da habe ich das noch gar nicht gemacht. Nee, nicht erkennt im Sinne von öffentlich, sondern einfach Freunde. Es ging mir aber nicht so sehr um die Scham. Es ging mir mehr so um, ich habe mich wahnsinnig unwohl gefühlt, weil es einfach nicht meine Party war. Es war nicht meine Party. Und dann habe ich gedacht, wenn Leute merken mir sowas immer an, ich kann überhaupt nicht schauspielern. Das heißt, soll ich jetzt den Leuten hier die Laune verderben? Ne, bin ich dann die Blöde, die da ist und die ganze Zeit so komisch guckt, wenn Leute alberne Sachen machen? Lass die ihren Spaß haben, aber ich sollte hier nicht sein, einfach gerade. Man sollte den Scheiß machen, zu dem man steht. Und dann bin ich gefahren und ich glaube, es hat niemand bemerkt, weil wir waren alle besoffen, die hatten Spaß und yay. Und ich glaube, Robert Habeck war ein bisschen wie ich auf diesem Junggesellenabschied, als der in diesem Quadrill auf RTL war.
Ja, interessant. Und das ist der Philosoph, der sozusagen sagt,
ich weiß gar nicht, ich will gar nicht das eine hoch und das andere irgendwie als schlecht darstellen. Ne? Ich will nicht sagen, oh, er war zu klug dafür. Ich glaube nur irgendwie, die Runde hat so nicht funktioniert. Und das Gefährliche, wenn du, oder das Blöde ist, wenn du in so einer Runde bist und man dir das anmerkt, dass du denkst, oh Gott, wo bin ich denn hier? Ich unterstelle ihm ja jetzt auch was, keine Ahnung, ob das stimmt, aber das war mein Gefühl. Dann wirkt das sofort arrogant. Ne, so, was ist denn das hier für eine Frage? Es wirkt arrogant, selbst wenn es irgendwie ein berechtigter Einwand ist. Und ich hatte das Gefühl, das ist
Eigentlich ist das eine Frage, also die Junggesellenabschied, finde ich, ist eine Frage für Dr. Rainer Erlinger, wo man sagen müsste, meine Freundin will, dass ich zu diesem Junggesellenabschied komme. Ich finde es ganz schrecklich, kann ich absagen oder bin ich dann eine schlechte Freundin? Klammer zu. Bei Robert Habeck müsste man ja sagen, gut, du willst Kanzler werden, alle anderen gehen dahin, oder du nennst dich Kanzlerkandidat, alle anderen Kanzlerkandidaten gehen dahin, also sozusagen, du musst ja irgendwie hin. Aber ich finde generell bei Habeck interessant, dass ich das Gefühl habe, dem geht auf den letzten Metern in diesem Wahlkampf so ein bisschen die Puste aus. Ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber ich finde, ich hätte von ihm irgendwie mehr Dynamik erwartet, oder ich hätte erwartet, dass er sich mehr, wie soll man sagen, dass ihm noch ein paar besondere Ideen einfallen. Ich finde, die Plakate sind jetzt nicht besonders einfallsreich. Die Clips sind irgendwie, stellen natürlich ihn sehr in den Vordergrund, aber nicht die grüne Idee oder die grünen Themen. Also für jemanden, der immer so sagt, mir geht es ja auch um die Sachen, mir geht es um die Themen, finde ich, ist das ein bisschen schwach. Also der strahlt auch nicht so dieses, Scholz ist langweilig, Merz ist ein Boomer, ich bin Habeck. Also ich hätte gedacht, dass der versucht, das irgendwie so zu aktivieren. Und irgendwie gelingt es ihm nicht. Deswegen haben die auch so Angst, dass die Linke da jetzt ihnen noch massenhaft Wähler abzieht, weil da so ein Coolness-Faktor irgendwie bei ihm fehlt oder bei denen ist.
Ja, wir haben übrigens lustigerweise einen Ton von den Linken dabei. Den würde ich gerne kurz hören, weil den finde ich ganz passend dafür.
Die Grünen können arme Menschen überhaupt nicht mitdenken. Die Grünen verstehen überhaupt nicht, was es da für Alltagssorgen gibt. Die Grünen können Armut nicht fühlen und deswegen haben sie diese ganze Klimafrage verkackt. Das ist meine Kritik an ihnen.
Also Jan von der Acken, ne, Linken-Vorsitzender, über die Grünen. Ich finde das ganz, ich weiß nicht, ob diese Kritik jetzt so zu 100% gerechtfertigt ist. Ich finde es aber ganz interessant, dass sie das machen und vielleicht sogar gar nicht so schlecht, weil dann all diejenigen, die so genervt von den Grünen sind, ob das nun zu Recht ist oder zu Unrecht, auch eine Ausweichmöglichkeit in die andere Richtung haben. Ne? So, daran musste ich nur gerade denken. Also ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass ihm die Puste ausgeht. Also ich kann mir einfach vorstellen, dass er ein bisschen frustriert ist, dass es nicht, dass sich nichts tut in den Umfragewerten. Also ich meine, die dümpeln ja so ein bisschen zwischen ihren 12% und 15% irgendwie.
Ja, alle rum. Dümpeln ja.
Alle dümpeln.
Ich finde es ja total irre, wie wenig sich tut in diesen Umfragen.
Ja, AfD also steigt.
Ja, aber unterschiedlich. Manchmal bleibt es auch gleich, manchmal verliert es auch wieder einen Punkt.
Ja.
Also
ja,
ich finde, stimmt. Sie ist jetzt gestiegen in den letzten Monaten sozusagen ist die krass gestiegen. Aber, aber jetzt so in diesem, wenn man so nur die Wahlkampfphase nimmt,
ja,
und so denkt, eigentlich hätte man ja gedacht, irgendwie so ein, kann jetzt der Merz nochmal einen Schwung kriegen, kann der Scholz nochmal die Kurve kriegen. Mhm. Das sind ja alle, das ist alles, es sieht immer gleich aus, diese Balken irgendwie.
Super wenig insgesamt, ja, das finde ich auch. Also bis auf die Linke, das ist natürlich auch so, also Habeck, ich finde eigentlich, dass er einen guten Wahlkampf gemacht hat, so insgesamt. Aber er kann sich natürlich jetzt auch nicht als der junge, dynamische, ich mache es jetzt alles anders Typ hinstellen, wo er halt jetzt einfach gerade 3 Jahre Wirtschaftsminister und Vizekanzler war und ist. Und dann kommt eben so auf die letzten Meter und 2 Wochen vor der Wahl Die Linke und anderthalbfacht, glaube ich, ihre Umfragewerte. Ich kann mir vorstellen, dass er ein bisschen frustriert ist. Weiß ich nicht. Also in so einer Runde wie da bei diesem Quadrell bei RTL hatte ich auch das Gefühl, es ist ihm auch nicht gelungen, so richtig dann den Unterschied oder sich da so herauszustellen. Also das ist ein bisschen mein Problem mit den 3 demokratischen Vertretern, die da waren, dass auch wenn die natürlich auch einander stark beschossen haben, es an vielen Stellen zu Recht ja dann auch Einigkeit gab, zum Beispiel in Sachen Waffenlieferungen an die Ukraine, ne, wo sie sich dann so mehr oder weniger geschlossen gegen Alice Weidel gestellt haben. Und das ist einerseits wichtig, aber andererseits hat man dann ganz schnell ja auch wieder dieses Problem, dass es sozusagen die auf der einen Seite die 3 demokratischen Parteien gibt, auf der anderen Seite die Vertreterin der nicht ganz so demokratischen Partei. Und es dann wirkt wie eine entweder die 3 oder die 1 Entscheidung. Und man darüber vergessen kann, und das ist ja ein bisschen auch die Erzählung der AfD, ne? Also was heißt ein bisschen, das ist die Erzählung der AfD. Das ist auch was, was Alice Weidel in diesem Talk gemacht hat, zu sagen, aha, wenn Merz Kanzler wird, dann haben wir wieder Robert Habeck als Wirtschaftsminister, obwohl das ja nicht gesetzt ist, ne? Und das wird dadurch natürlich durch so eine Konstellation auch einfach befeuert, weil dann die Unterschiede zwischen den 3 Parteien, obwohl die groß sind, verschwimmen und es wirkt, als würde man ja entweder die 3 kriegen, die man vielleicht ja auch nicht alle gleich sympathisch oder kompetent findet, oder die 1. Und es ist diese große Erzählung, die sind ja alle gegen uns, uns AfD, das, die eben auch wieder befeuert wird. Deswegen finde ich solche Runden so gefährlich. Findest du, dass, also es gab diese große Debatte doch darüber, ob Robert Habeck zu diesem ersten, glaube ich, gleich Duell auch hätte eingeladen werden sollen, also ob das ein Triell hätte werden sollen. Findest du, dass sie das hätten machen sollen? Und findest du, wenn nicht, dass Habeck dann sich mit Weidel in diesem Extra-Duell hätte messen sollen?
Ich finde es vernünftig zu sagen, wir nehmen den Amtsinhaber und den Herausforderer. Ich fand, das konnte man irgendwie rechtfertigen, dass man die 2 gegeneinander antreten lässt. Ich fand es aber auch ein bisschen angsthasig von der ARD zu sagen, so, oh, irgendwie, wir nehmen jetzt den Habeck nicht dazu, weil dann müssen wir auch die Weidel dazu nehmen. Oder wie rechtfertigen wir dann, dass wir die Weidel nicht hinzunehmen? Wo ich denke, traut euch doch mal was. Traut euch doch einfach mal. Und wenn die dann klagen und gewinnen, dann nehmt halt die Weidel dazu. Aber ich meine, sozusagen, wenn ihr findet, dass das der also ich meine, in den Umfragen, wenn man jetzt Grüne und SPD nebeneinander tun, dass mir innerhalb der Schwankungsbreite nur der Abstand zwischen den beiden, dann kann man sagen, komm, dann also wenn du den Scholz holst, dann kannst du auch den Habeck holen. So.
Ja.
Und bei Weidel wiederum ist es ja so, dass es völlig außerhalb der jeglicher Realität ist, dass die zur Kanzlerin gewählt wird. Komplett. Beim Scholz kann man ja sagen, okay, vielleicht kriegt er irgendwie noch Rot-Rot-Grün hin. Oder wenn jetzt der Habeck vor dem Scholz liegt, dann machen sie halt Grün-Rot-Rot oder so. Also das ist irgendwie noch zumindest so in der vagen Theorie im Rahmen des Möglichen. Und der Scholz ist immerhin der Amtsinhaber. Also das kriegt man gerechtfertigt. Und man kann ja auch sagen, wenn das eine Partei ist, die, wir können doch nicht als Öffentlich-Rechtliche einer Partei so eine Plattform geben, einer Spitzenkandidatin, die für eine in Teilen gesichert rechtsextreme Partei arbeitet. Das ist ja immer nun noch immer mal die Realität und noch immer die Wahrheit. Also das ist halt dann, da hat dann einfach, glaube ich, die ARD Angst davor, wieder so geframed zu werden, als wir sind ja die Linken, die Bösen, die irgendwie die Staatsgläubigen und die anderen raushalten.
Ja.
Übrigens interessant, dass der Jan van Aken, fand ich, mit seiner Kritik an dem Habeck ja so ein bisschen das Narrativ auch der Rechten übernommen hat.
Ja, ja,
ne?
Voll.
So dieses, die Grünen sind die im Elfenbeinturm, das war ja eigentlich das einzige Wort, das noch fehlte.
Ja.
Sie fühlen die Armut nicht, weil das sind ja die im Staatsdienst sind, die fett verdienen und so und die halt so Krokodilstränen in ihren Salons, so Salonlinke heulen, aber eigentlich den Armen nicht wirklich helfen, weil sie noch nie da waren.
Ja, ja. Ich finde es auch, es ist kompletter Populismus, den er da raushaut. deswegen habe ich gesagt, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Ne? Ja. Ich finde es nur interessant.
Und auch noch rechter Populismus interessant. Oder zumindest, da schließt sich so ein bisschen der Kreis, weil das ja auch ein Vorwurf ist vom, oder zumindest vom, in Anführungsstrichen, liberalen Lager an die Grünen.
Dass ja, wobei, also das ist ja nicht im Kern ein rechter Vorwurf. Das sind die Abgehobenen. Das ist ja eigentlich was eher Linkes. Die Kritik von unten nach oben. Die Frage ist, ob die Grünen wirklich da oben stehen. Ne? Also da kann man drüber streiten. Aber er nimmt sich den Vorwurf sozusagen wieder zurück. Aber zugleich macht er faktisch dasselbe wie die AfD. Aber irgendwie bietet er natürlich dann tatsächlich Leuten auch eine Ausweichmöglichkeit in die andere Richtung. Und das, was die Linke gerade macht, scheint ja zu fruchten. Und das ist zum Teil ja auch einfach in Talkshows sagen, hey, wir wollen Milliardäre abschaffen. Was ich einen interessanten Punkt auch in Talkshows finde, ne? So, aber das ist eben auch so griffig, ne? Das ist auch so, natürlich, so funktioniert das dann eben in Social Media auch. Also ich finde es grundsätzlich super, weil ich finde das gut, wenn linke Positionen im Bundestag vertreten sind, ne? So. Das heißt, finde das erstmal gut. Wir brauchen ja auch durchaus, was wie immer die Regierung gebildet wird, wir brauchen ja Oppositionsparteien im Bundestag. Und es wäre vielleicht ganz gut, wenn nicht die AfD am Ende die einzige Oppositionspartei im Bundestag ist. Deswegen bin ich grundsätzlich dafür und finde das interessant, dass es diesen Aufwind gibt. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt, weil ja auch gerade die Jugend wahnsinnig auf die Linke gerade steht, ich weiß nicht, ob das unbedingt bedeutet, dass sich jetzt genau in diesem Moment die Jugend viel besser informiert oder ob das eben auch wieder so ein, was funktioniert in diesem TikTok-Algorithmus-Ding ist.
Ja, und wir reden über 7%, muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Und bei der AfD, ich weiß nicht, ob die Jugendlichen nicht doch, also ich meine gerade in Ostdeutschland, weiß nicht, ob Heidi Reichenegg da jetzt so das Bein auf den Boden bekommt, in Sachsen-Anhalt, in Sachsen, in Thüringen. Und es war auch interessant, fand ich das, also weil du vorhin die Performance von Habeck in diesem Quadrell angesprochen hast. Ich fand, dass der Merz die schon erfolgreicher gekontert hat auch immer wieder. Ja. Also es gab diese eine Stelle, wo Habeck dann zu Weidel gesagt hat, so Entschuldigung, es ist immer noch Putin, der uns das alles eingebrockt hat. Liebesgrüße nach Moskau. Mhm. Das war ja ganz witzig, aber als es dann wirklich um Ernstfall ging, Soldaten, deutsche Soldaten in die Ukraine und Deutschland ist nicht mehr, wird von den USA und von Russland nicht mehr als neutral angesehen, als Verhandlungspartner und so, da hat erst Habeck geantwortet und hat sich dann so ein bisschen verheddert in seinem, das ist jetzt alles irgendwie aber auch unerhört.
Und so. Was für eine Habeck-Imitation.
Ich kann es auch nicht so gut wie dieser geniale Imitator da, der, glaube ich, ist das nicht auch Extra 3? Mhm.
Max Giermann.
Also seit ich den mal gehört habe, muss ich immer so ein bisschen schmunzeln, wenn ich den Habeck höre, weil der klingt dann immer wie eine Imitation seiner selbst. Aber der Merz hat dann so gesagt, so Entschuldigung, wir sind nicht neutral. Wir wollen doch gar nicht neutral sein. Also wir wollen doch nicht in Putins Augen neutral sein. So, und das war irgendwie so ein Punkt, den der gemacht hat, wo ich gedacht habe, okay, da hat er jetzt mal so einen Flock eingeschlagen.
Der Punkt, diese Stelle ist mir auch sehr aufgefallen. Ich glaube, Habeck hat sich ehrlich gesagt, er hat sich gar nicht so krass verheddert. Das war schon alles richtig, was er gesagt hat, ne? Weil er betont hat, dass es da eben Einigkeit auch einfach geben muss. So. Mhm. Aber es war nicht ansatzweise so,
nicht so
catchy,
giftig, ja.
Genau, wie das, was Merz an der Stelle gesagt hat. Ich finde, eine interessante Sache hat Habeck, tue ich ihm Unrecht, hat natürlich noch mehr interessante Sachen gesagt, aber eine Sache fand ich ganz spannend, die er gesagt hat.
Wir dürfen Habeck kritisieren,
wir dürfen auf jeden Fall.
Auch wenn es einige Hörer verstören mag.
Ja, genau. Genau. es gibt eine Stelle, der ich, sagen wir mal, nur bedingt zustimmen würde, und zwar die hier.
Aber dass wir immer stärker verlernen, Kompromisse als etwas Gutes zu begreifen. Sondern es wird auch in meiner Welt immer als der gibt nach, der fällt um, der hält sein Wort nicht dargestellt. Aber so wie die Dinge sind, wird ja keine Partei alleine regieren. Und wenn man mit einer inneren politischen Haltung rumläuft als Politiker, also jemand wie ich, der gewählt wird und sagt, du darfst keinen Millimeter nachgeben, dann bist du ein Verräter deines Wahlprogramms. Dann gibst du halt keinen Millimeter nach und dann fliegen nachher nur noch die Fetzen.
Grundsätzlich bin ich ja eine große Verfechterin von Kompromissen. Ne? Also nicht falsch verstehen, dass ich finde nicht, dass er da gelogen hat. Was mich so ein bisschen stört, ist der Fokus auf die Parteien. Also zu sagen, es wird keine Partei am Ende alleine regieren und deshalb müssen wir ja kompromissfähig sein und da muss man einander auch entgegenkommen. Okay, nur Kompromisse sind sowieso der Kern der Demokratie und das wären sie auch, wenn jetzt zum Beispiel die CDU die absolute Mehrheit bekommen würde. Also was ist denn Regierungsarbeit? Bedeutet ja nicht einfach Kompromisse zwischen Parteien zu finden, sondern Regierungsarbeit bedeutet ja immer Kompromisse zwischen den Bedürfnissen der Bevölkerung zu bekommen und sagen, okay, wir machen ein bisschen was für die, aber die dürfen wir auch nicht vergessen und da müssen wir gucken, die haben auch noch Interessen und ne, denen geht es sonst schlecht, wenn wir auf die nicht gucken. Es ist ja immer wichtig, Kompromisse zu finden.
Ja.
Und wenn es jetzt so wäre, dass über 50% sagen würden, Merz ist der beste Kanzler, den ich mir vorstellen kann, dann fände ich schon ganz gut, Herrn Merz daran zu erinnern, dass es trotzdem immer, immer, immer um Kompromisse geht. Er hat das ja gesagt vor ein paar Wochen in diesen Sachen, also hier Migrationsfragen machen wir keine Kompromisse mehr. Das finde ich, ich habe es schon mal gesagt hier im Podcast, aber das finde ich einen der dramatischsten Sätze. Und ich meine, Friedrich Merz sagt ja einige Sätze, der dramatischsten Sätze, die Friedrich Merz je gesagt hat. Und die Frage ist aber auch noch, was meinst du, also ist es am wichtigsten, dass die nächste Regierung gute Kompromisse findet oder braucht es jetzt eine Richtung? Weil das sagen so viele. Ich habe mit vielen Leuten, also Abgeordneten im Bundestag gesprochen vor ein paar Wochen und ganz viele wirklich aus den verschiedensten Richtungen haben gesagt, wir brauchen eine Richtung.
Also ich finde, in diesem Wahlkampf gibt es ja mehr denn je dieses Ausschließen von Partnern. Und insofern denke ich schon, dass man nochmal, was man immer wieder eine Lanze für einen Kompromiss brechen muss, weil so diese Vorstellung besteht, also wir wollen jetzt ja zusammenarbeiten, aber es geht einfach nicht mit denen und die sind so schrecklich und die sind so schrecklich und da geht es immer um andere Parteien als die AfD. So, also ich finde, in diesem Klima ist schon Kompromiss tendenziell wichtiger als Richtung, weil in welche Richtung man geht, muss man ja auch im Wege des Kompromisses aushandeln. Und davon unabhängig finde ich aber ja, man hat ja zum Beispiel bei der SPD gar nicht so das Gefühl, dass die eine Richtung haben. Also wo wollen die hin? Mhm. Wer sind die? Wofür stehen die? Was ist deren Story? Was ist das für eine Partei? Wo wollen die hin? Also ich meine, kannst du mir das so in a nutshell zusammenfassen?
Meinst du jetzt theoretisch oder in der Realität?
In der Realität.
Ach so.
Also ich meine, was ist sozusagen, womit die antreten? Es ist so, ich sehe halt überall diesen Scholz und sehe so das ein oder andere Schlagwort, aber der CDU weiß ich wenigstens, das kann ich jetzt gut oder schlecht finden, die wollen halt Hardcore-Migrationswende und die wollen irgendwie eine Wende in der Wirtschaftspolitik und die wollen halt hier riesen Entlastungen und denken, dass sie die mit Wachstum bezahlen können und so. Bei den Grünen weiß ich es auch schon so, weiß ich so ungefähr, schon etwas weniger, aber auch so, weil, glaube ich, doch, da ist dann so diese Diskrepanz zwischen Habeck und seiner Partei, wo ich mich immer frage, wenn der dann auf der Bühne steht und sagt, wir wollen mit der Kettensäge ans Lieferkettengesetz und wir wollen irgendwie, ja, wir haben ein Vollzugsproblem, wir müssen jetzt wirklich so eine Vollzugsoffensive oder sowas starten und die Gesetze mal so richtig hardcore durchsetzen bei der Migration, denke ich auch so, ist das Grün oder ist das Habeck? So, also da,
die Frage ist auch, ist es wirklich Habeck? Also ich wundere mich auch manchmal.
Oder ist es Wahlkampf?
Ja, ich habe das Gefühl, dass er einen großen, das ist die große Habeck-Kritikstunde heute. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass er einen großen Drang hat, mittig wirken zu wollen. Also ne, für die breite Masse wählbar zu sein und bloß nicht zu links, nicht zu grün wirken zu wollen. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass wo auch immer, es gibt ja immer so Berechnungen, ne, Wählerwanderungen, ich weiß nicht, ob man das bei Umfragen auch so leicht berechnen kann, aber oder mitfragen kann, aber der Aufwind der Linken, weiß nicht, ob das jetzt sonst Leute sind, die sonst CDU wählen würden oder ob das vielleicht eher jetzt Leute sind, denen die Grünen gerade nicht links genug sind, ne, oder die sozusagen das Gefühl haben, dass die ihre Themen verlieren, so, das könnte ich mir eben auch vorstellen und
ja, aber bei der SPD ist doch irgendwie so, um auf die mal auch nochmal drauf zu hauen zur Abwechslung. Ich frage mich so, irgendwie, also man weiß ja, wer den Wahlkampf für die macht, dieser Raphael Brinkert, dieser Werber. Und ich habe das Gefühl, ich bin wirklich fast so ein bisschen, ja, oder als Bürgerin irgendwie empört, wie wenig der die SPD verkauft. So, also diese Plakate, die wirken ja wirklich so unhässlich fotogeshoppt, irgendwie diese Deutschlandfahne und dieser schreckliche Scholz da vorne drauf irgendwie.
Du hättest also gerne einen Wahlkampf ohne Scholz gehabt.
Nein, aber dann doch irgendwie, wenn du weißt, dein Kandidat wird wahrgenommen X und seine Schwäche, die alle so sehen, ist Y und also sei dieses arrogante, kühle, unemotionale, nicht auftauchen, zu lange schweigen, unentschlossen sein, das sind ja irgendwie so negative Labels, die man einfach mit ihm verbindet, selbst wenn die nicht alle zu 100% stimmen. Und du weißt das als Werber, dann musst du doch irgendwie, wenn du dein Produkt retten willst, einen klugen Weg finden, ihn entweder anders zu präsentieren oder damit zu spielen vielleicht auch und irgendwie, ihn in irgendein ungewohntes Umfeld zu stellen und sagen, guck mal hier, jetzt mach ja mal was und wirke oder geh und wirke. Ja. So, und stattdessen haben die halt so gesagt, ja, dann haben wir einen Wahlkampf, brauchen wir ein großes Plakat, da machen wir so 5 Motive, die rollen wir dann aus mit der Zeit und dann machen wir hier eine Fahne hin, weil der steht ja für Deutschland, ist ja der Bundeskanzler, ist ja der Amtsinhaber. Also du denkst so, auf welchem Planeten lebst du, Typ? So würdest du doch kein Auto verkaufen, so würdest du doch keinen Schokoriegel, keinen Tee oder keinen Podcast verkaufen. Ey,
vielleicht
irgendwie,
hätten
oder?
Sie
was
einfach,
ist da los?
Vielleicht hätten sie einfach einen Schokoriegel auf die Plakate machen sollen. Das wäre vielleicht. Ich glaube, also die Frage nach der Richtung, was mich so ein bisschen daran gestört hat, an dieser Anmerkung, dass man ja jetzt mal eine Richtung braucht, ist, dass es ja immer auch wahnsinnig wichtig ist, in welche Richtung man geht. Also man kann ja nicht, wenn man irgendwo steht, sagen, Hauptsache in irgendeine Richtung, genau. Ja. So, was ich aber verstehe, ist die Befürchtung, die, glaube ich, tatsächlich einige Parteien eint, dass, wenn es das Gefühl von Richtungslosigkeit gibt, jetzt auch die nächsten 4 Jahre, dass das eben dann genau diesen Eindruck verstärkt, das ist ja nur irgend so ein Brei, ne, diese demokratischen Parteien. Nehmen wir doch mal den anderen Brei, nämlich den antidemokratischen. Und dass dann einfach das auch wieder die AfD stärken würde. Das könnte ich mir vorstellen. Wo wir bei der AfD sind, würde ich gerne zum Abschluss noch ganz kurz hierzu kommen.
Unterm Radar.
Ich nenne das unterm Radar, weil ich das Gefühl habe, es ist nicht so breit diskutiert worden bis jetzt, wie ich erwartet hätte, als ich es zum ersten Mal gelesen habe. Der Spiegel, ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat eine, der hat über eine Parteispendenaffäre der AfD berichtet. Was ist denn da passiert?
Ja, also ich bin super stolz auf diese Geschichte, die meine Kollegen, vor allem Sven Röbel und Ann-Kathrin Müller, recherchiert haben. Und Sven Röbel ist ein Kollege, mit dem ich irgendwie seit Tag 1, als ich junge Reporterin im Hauptstadtbüro war, zusammengearbeitet habe. Das ist halt so ein totaler Recherchefuchs, der sich bei Parteispenden wahnsinnig gut auskennt. Und der hat rausgekriegt, oder das Team, die haben rausgekriegt, dass es gab ja eine riesige Spende an die AfD, 2,3 Millionen Euro. Und dass die offenbar nicht direkt von der Person kam, also die sie, oder nicht de facto nicht finanziert wurde von der Person, die das Geld überwiesen hat, sondern dass es da einen Hintermann gab. Also dass der offizielle Spender nur ein Strohmann war. Und tatsächlich kam die Kohle von, also so der Verdacht der Ermittlungsbehörden, das ist etwas, was sozusagen tatsächlich Staatsanwälte recherchieren, unter anderem in Österreich. Und in Wahrheit war es ein Immobilienmilliardär, Henning Conle, der offenbar, muss ich mal noch dazu sagen, offenbar war es Herr Conle, der dieses Geld dem offiziellen Spender zur Verfügung gestellt hat, geschenkt hat. Und der hat es dann als Spende der AfD gegeben. Und der hat auch noch seiner Bank erzählt, ja, ich habe dieses Geld bekommen, damit will ich ein großes Immobilienprojekt machen. Tatsächlich hat er dann fast diese gesamte Summe dann der AfD überwiesen. Und solche Strohmannspenden sind eben verboten.
Warum sind die verboten?
Weil du in der möglichst viel Transparenz haben sollst, wie Parteien finanziert werden. Das heißt, die Öffentlichkeit soll wissen, woher kommt das Geld, das eine Partei bekommt. Du musst ja als Partei Spenden anmelden. Also wenn die eine bestimmte Summe überschreiten, ich glaube 35.000 Euro, musst du die melden. Und je mehr es ist, desto schneller und transparenter musst du irgendwie sein. Und es soll halt nicht so kommen, dass dann, sagen wir mal, ich schenke dir 1 Million und du gibst dir der Linken. Ja, genau. Den Teil, der wäre mir wichtig.
Weiß nicht, ob ich
den zweiten Teil habe ich nicht gehört. Bitte die Linke fördern.
Also, möchte festhalten,
nicht dein Bauprojekt.
Bekomme eine Million geschenkt. Okay. Warum machen die das denn dann? Also, warum hat er nicht das einfach direkt gespendet?
Es ist sehr rätselhaft, weil nämlich dieser Conle, wenn er es jetzt war, muss ich immer noch vorsichtshalber dazu sagen, schon einmal auf die Nase gefallen ist. Also, er war schon mal in so eine Strohmann-Geschichte involviert für die AfD, wo die AfD damals auch eine ziemlich happige Strafe zahlen musste. Und ich weiß es nicht, ob der so viel, wie man auf gut Deutsch sagt, Fuck you Money hat, dass es ihm eigentlich egal ist, ob dann da irgendwelche Strafen oder irgendwas auf ihn zukommen. Es ist auch vor allem ja die AfD, die darunter leiden würde, also oder die, wenn rauskäme, dass sie darüber informiert war, dann müssten die ja das nicht nur zurückzahlen, sondern auch den dreifachen Wert als Strafe bezahlen. Also das Motiv ist mir rätselhaft, warum der da nicht einfach, er dürfte das als deutscher Staatsbürger, dürfte er der AfD diese Summe geben.
Ja.
Ich weiß nicht, warum er das um diesen Umweg macht, er hat es ja nicht nötig. Und,
ich habe eine Verschwörungstheorie. Ich verbreite sehr gerne Verschwörungstheorien in diesem Podcast. Wie wäre es denn, wenn Herr Conle vielleicht einfach der größte AfD-Gegner von allen wäre?
Und er will sie zerstören.
Er will sie zerstören. Das ist die Verschwörungstheorie, die werdet ihr morgen wahrscheinlich auf X und in allen Telegram-Gruppen lesen. Jetzt habe ich die AfD auf die Idee
gebracht. Ihres Vertrauens wird die kursieren.
Genau. Ja, nee, ich glaube wirklich, die AfD wird das einfach aufgreifen und sagen, das ist es. Er wollte unsere Partei zerstören. Ja, dann hättet ihr sie vielleicht nicht so annehmen müssen. Ihr habt das unter dem Titel veröffentlicht, neue Spendenaffäre erschüttert AfD. Erschüttert sie die AfD denn wirklich? Also ist das was der AfD schadet?
Ja, das Interessante ist ja, dass es bei den Anhängern eigentlich gar nicht schadet. Und bei, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt heute kommt ja, glaube ich, nochmal eine Umfrage am Tag der Aufnahme dieses Podcasts, kommt, glaube ich, nochmal ein neuer Deutschland-Trend. Ob da jetzt irgendwie eine Wirkung zu sehen ist von so einer Geschichte, I don't know. Also das Milieu der AfD hat eine Tendenz, alles zu entschuldigen, was die machen. Die sind ja eh der Underdog und die entschuldigen ja auch bei Alice Weidel alles, was sie macht. Also dass sie zum Beispiel nicht weiß, gibt ja dieses geniale ZDF-Porträt über sie von David Gebhardt. Der hat sie dann gefragt, wie viele Leute wohnen eigentlich in ihrem Wahlkreis? Ein großer Wahlkreis, ne? Ja, ja, ist groß. Ja, wie viele Leute wohnen da so? Ja, viele, ziemlich viele. Ja, und so ungefähr, so eine Zahl, muss ich ihnen nachreichen. Das heißt, die weiß nicht. Du könntest jeden anderen Bundestagsabgeordneten in Deutschland mit 3 Promille irgendwie um 3 Uhr morgens irgendwie aus dem Suffschlaf rütteln und fragen, wie viele Leute wohnen in deinem Wahlkreis und die würden es dir sagen. Mhm. Aber wahrscheinlich bis auf die Nachkommastelle oder bis auf den letzten Greis und das letzte Baby oder so, die noch gar nicht wahlberechtigt sind. Und dass sie das nicht weiß und dass sie dann auch nicht sagen will, sondern das Interview abbricht, irgendwie wie oft sie in ihrem Wahlkreis übernachtet.
Stimmt, dann hat sie wieder das, lebt. Sie bricht sehr gerne Interviews ab, ne? Das ist so ein Ding.
Und ich finde das so, da wundert mich, dass das die AfD-Wähler nicht als unpatriotisch empfinden. Hm. Weil ich meine, da sitzt eine Frau, die auf den Plakaten steht, sie kämpft für euch. Das ist für mich irgendwie die größte Lüge ever. Hm. Ich meine, diese Frau, die hat keine deutschen Nachbarn, die hat keinen deutschen Kegelclub, die hat keine deutsche Stammkneipe, die geht nicht in Deutschland einkaufen, sondern die geht in den Supermarkt in der Schweiz, wenn überhaupt. Die hat keinen, sozusagen, die kennt das Leben in Deutschland nur aus Erzählungen, sag ich jetzt mal, oder von Telegram und fliegt irgendwie zu Sitzungswochen nach Deutschland oder fliegt halt auf die Marktplätze und hetzt dann da ein bisschen rum oder lässt sich mit der Limousine dahin fahren. Aber die lebt keinen deutschen Alltag und ist aber eine Kanzlerkandidatin. Mhm. Und man stelle sich mal vor, das würde Annalena Baerbock oder Robert Habeck wohnt in Dänemark, angenommen, ne? Oder Armin Laschet wohnt in den Niederlanden oder irgendwie Friedrich Merz fliegt sich selber ein aus, weiß nicht wo, Sylt oder so. Und Sylt ist ja Deutschland, fällt mir gerade ein, das kann ja nicht sein. Also okay, also sagen wir, er fährt aus irgendeinem anderen europäischen Nachbarland ein, weil er eine Frau hat, die da wohnt. Ja. Das muss man sich mal vorstellen, was das für die AfD wäre. Das wäre ein gefundenes Fressen. Wie unpatriotisch kann man sein? Und noch nicht mal das nehmen sie Weidel übel.
Ja. Abgesehen von all ihren anderen Lebensumständen, ja, ne? Genug, mit Beziehungen und Kindern und allem. Ja, ja, genau. Also, aber auch diese, so eine Parteispendenaffäre, dass sie ganz offensichtlich ja die Partei der Milliardäre ist, ne? Das widerspricht ja allem auch wieder, wie alles andere aus, widerspricht ja allem, wofür sie angeblich stehen, für den kleinen Mann, der es denen da oben mal zeigen will und so. Völliger Quatsch. Und ich habe aber dann das Gefühl, dass so eine Parteispendenaffäre, das ist, da blickt man dann auch nicht so richtig durch. Das hat nicht das Potenzial für richtige Empörung, obwohl es so angebracht wäre. Ne?
Das stimmt, ja. Ja, es war aber auch schon früher so. Ich habe auch schon damals mit Sven Röbel zusammen andere. Wir haben zum Beispiel mal ausgeleuchtet in der Titelgeschichte die Startphase der AfD, wo die auch mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Starthilfe von einem Milliardär, August von Fink, hatten. Mhm. Und das ist, das interessiert die Leute nicht, deren Leute nicht.
Ja, ich bin sehr gespannt. Also jetzt unabhängig von dieser einen Geschichte, wir zeichnen, das sage ich vielleicht, wo wir bei Transparenz sind, auch noch sagen, wir zeichnen am Donnerstag auf. Vielleicht hört ihr ihn erst dann, wenn schon gewählt wurde. Insofern werden wir jetzt, weise wie wir sind, keine Prognosen abgeben. Was mich interessieren würde übrigens zum Abschluss dieser ganzen Parteien, über die wir jetzt gesprochen haben, und um nochmal ganz kurz zu den Grünen zurückzukommen. Die Grünen haben ja, oder bei den Grünen ist es ja häufiger so, dass die in Umfragen halt besser dastehen, als sie dann am Ende in den Ergebnissen dastehen. Und mich würde sehr interessieren, ob das diesmal auch so ist. Weil ich glaube, früher war es ja so ein bisschen so eine Gewissenpartei. Ja, ja, die Grünen, ja, die sind ja für die Umwelt und so, ist ja super, finde ich auch gut, klar. Die wähle ich und dann wählen die Leute aber doch wen auch immer, der vielleicht ihren egoistischen Interessen mehr entspricht. Nur das ist ja jetzt nicht mehr so. Also die Grünen haben sich ja, ich wollte gerade sagen, sie haben sich unbeliebt gemacht, aber das ist vielleicht auch wieder ein Narrativ, aber sie sind ja unbeliebt geworden, unbeliebter vor allen Dingen in diesen letzten 3 Jahren. vielleicht zum Teil durch ihr eigenes Verschulden, aber zum Großteil sicherlich auch, weil sie einfach runtergeschrieben wurden. Hm. Und ich glaube nicht, dass Leute jetzt noch vorgeben, so sehr die Grünen zu wählen. Aber es kann natürlich immer noch sein. Es kann immer noch sein, dass die jetzt bei 13-14% stehen und am Ende 10 kriegen. Man weiß es nicht.
Die große Frage ist, also ich glaube, was ist wahrscheinlicher, dass sie am Ende bei 10 stehen oder dass sie am Ende bei 17 stehen?
Beides möglich, dass es jetzt in die andere Richtung geht, meinst du? Dass
ja.
Die Leute.
Ja. Also es gibt ja die große Unbekannte, die große Gruppe der Unentschlossenen. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, ich gestehe, ich gehöre selber dazu. Und du stehst dann am Wahltag in der Wahlkabine und denkst und siehst die Namen der Parteien und siehst da dann meistens ja auch die Spitzenkandidaten als erste Namen so. Mhm. Und dann siehst du vielleicht nochmal diese Personen vor dir und denkst so, okay, sag mal, so die typischen Grünenwähler würde ich ja vermuten, schwanken zwischen den, also sozusagen, wenn sie nicht die Grünen wählen, soll ich dann vielleicht SPD wählen oder soll ich Linke wählen? Und ich glaube, es ist im Moment eine Dynamik im Gange. Die SPD steht so schlecht da, dass die Leute tendenziell sagen, ja, dann doch lieber Grün. Dann, da kenne ich wenigstens diesen Habeck oder der überzeugt mich dann doch mehr. Der Scholz, der zieht mich nicht so. Aber bei der Linken, da ist dann, das kann natürlich schon sein, dass da nochmal so ein kleiner Magneteffekt eintritt, dass die nochmal was wegziehen von den Grünen.
Könnte sein. Das ist möglich, ich weiß es auch nicht. Ich bin auch unentschlossen, aber ich glaube, ich würde es nicht so weit kommen lassen, in der Wahlkabine unentschlossen dazustehen, weil dann wirklich komplette Panik kriegen.
Also das heißt, du setzt dich vorher mit einem Blatt Papier hin und sagst Pro und Contra.
Vielleicht
Pro und Contra FDP.
So. Ja, natürlich. Das ist meine große Frage
immer. Ich stärke die FDP.
Ja, ich weiß nicht, wie mir da ein Contra einfallen sollte. Aber du hast mich noch nie über eine Speisekarte gesehen. Weißt du, das so auswählen, Entscheidungen treffen, ganz schwierig. Das heißt, ich werde auf jeden Fall versuchen, das vorher zu machen.
Das heißt, du guckst dir die Speisekarten vorher im Netz an und sagst so, Carbonara.
Nee, aber wenn ich das, also ehrlich gesagt sitze ich einfach nicht so wahnsinnig oft über Speisekarten. Aber wenn das so, wenn ich auf Tour bin, passiert das. Und dann stehen die da und sagen, ja, was möchtest du denn essen? Hier. Und dann steht jemand vor mir und wartet und ich bin völlig, völlig überfordert. Das sollte bei dieser Wahl nicht passieren. Was vor allem nicht passieren sollte, liebe Leute, ist, dass ihr nicht wählen geht. Deswegen geht das wählen. Geht wählen.
Es gibt ja auch eine große Auswahl, muss man mal sagen.
Das stimmt.
Wir haben es schon gut, finde ich, dass es jetzt, ich finde schon, dass die Parteien unterschiedlich sind und unterschiedliche Ansätze haben. Also wo ist das bitte? In den USA ist es nicht so. Du kannst entweder nur die einen Großen oder die anderen Großen wählen oder irgendwelche durchgeknallten Unabhängigen. Mhm. Und wir haben so eine große Auswahl. Also es ist was für Marktliberale dabei. Es ist was für Linke dabei. Es ist was für Ökos dabei. Es ist was und natürlich gibt es dann immer was nicht zu einem passt. Ich kriege oft so Mails, so es passt. Ich habe keine politische Heimat. Ich immer denke, es geht ja nicht darum, euren Partner zu wählen, sondern es geht darum, in einem breiten politischen Spektrum die auszusuchen, die am ehesten zu euch passen, mit denen ihr euch am ehesten anfreunden könnt. Und da gibt es was.
Finde ich auch. Und ich glaube auch, man sollte eben auch nicht einfach nur denken, oh, wir wählen jetzt einen Bundeskanzler.
Ja.
Oder wir wählen jetzt, hast du gehört, wie ich nicht gegendert habe, aus Gründen. Oder wir wählen jetzt eine Regierung. Wir wählen nicht nur eine Regierung, wir wählen einen Bundestag. Und das kann ja wirklich sein, dass Leute sagen, hey, mir ist es aber total wichtig, dass linke Positionen im Bundestag sind. Und deswegen wähle ich die Linke, weil ich weiß ja, dass die nicht die Bundeskanzlerin dann stellen werden, sondern, ne? Oder dass sie sagen so, nee, okay, die FDP, ich finde schon Freiheit voll wichtig. Allen ist Freiheit wichtig. Aber du weißt, was ich meine, ne? Also, dass sie sagen, okay, die FDP vertritt Positionen, die ich wichtig finde. Ich möchte gerne, dass die reinkommen. Auch wenn ich jetzt Christian Lindner nicht gerne als Kanzler sehen würde. Wir wissen alle, dass er das nicht wird. Das heißt, es ist nicht egal, wen man wählt und es ist nicht egal, ob man wählt. Das heißt, ihr solltet unbedingt wählen gehen. Das ist ungefähr das Abschlusswort für diesen Podcast. Aber noch nicht ganz, denn wir haben ja noch das hier.
Eine letzte Frage.
Die Idee ist, dass ich dir eine Frage stelle und dass du mir eine Frage stellst. Möchtest du anfangen oder soll ich?
Ich kann ja mal anfangen, weil meine so groß und grundsätzlich ist.
Oh mein Gott.
Nämlich, die mich wirklich umtreibt, wird am Sonntag alles gut oder wird alles schlimm?
Ah.
Also das ist was mich sehr beschäftigt und auch, glaube ich, viele Leute sehr beschäftigt. Und ich mache mir schon Sorgen, dass alles schlimm wird am Sonntag. Und vielleicht, ich bin ja sonst als Rheinländerin sehr optimistisch, aber ich versuche mich gerade auf diesen Optimismus zu besinnen, meinen inneren Optimismusherd anzuwerfen, aber Hilf mir dabei bitte.
Ja, ich kann ja gar nicht hell sehen, leider. Deswegen kann ich es natürlich nicht mit Sicherheit sagen. Aber ich glaube, erstens, das mit dem inneren Optimismus ist schon sehr wichtig. Wir haben ja auch in der Sendung, in der wir schon zusammengesessen haben, viel über die lähmende Kraft der Angst gesprochen, die, wie uns Marin Urner, die auch schon mal hier im Podcast war, ne, und Neurowissenschaftlerin ist, uns gesagt hat, den IQ sinken lässt. Das heißt, wir werden dümmer. Das heißt, wir müssen uns aus dieser Angst befreien. Das sollten wir, glaube ich, nicht vergessen. Was wir nicht vergessen sollten, ist, dass wir es ja in der Hand haben. Nur nicht ich alleine und nicht du alleine. Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen Vertrauen in die Menschen haben. Ich glaube, ehrlich gesagt, am Sonntag wird es so, wie es jetzt aussieht, so ungefähr. Das ist meine Vermutung. Die Frage ist ein bisschen, was danach kommt und ob wir, es ist eine Entwicklung im Moment, ne? Also ich glaube, es ist nicht dieser eine Punkt am Sonntag und dann wird es so oder so, sondern mein Gefühl ist, dass wir uns alle wirklich mal sammeln sollten, unseren Mut wieder zusammenkratzen sollten und ganz, ganz fest daran glauben sollten und dafür arbeiten sollten, dass dieser Trend, den es da gerade ein bisschen weltweit gibt, dass der umkehrbar ist. Mhm. Das, keine Ahnung, ob ich das glaube, aber ich glaube, das müssen wir glauben. Das ist meine halb erbauliche Antwort auf deine Frage.
Ja, vielleicht, ja, Pflicht, jetzt nicht Zweckoptimismus, sondern Pflichtoptimismus.
Pflichtoptimismus, das ist es. Wir brauchen Pflichtoptimismus. Irgendwann kommen wir dann wieder zum Kür-Optimismus. Das, vielleicht dauert es ein bisschen, aber Pflichtoptimismus.
Haben wir gleich zwei Wörter fürs Wörterbuch erfunden.
Ja, guck an.
Die Quadrell-Leute einpacken.
Ja, die Luschen. Genau. Ich habe auch eine Frage an dich. Es ist eine persönliche. Was wärst du, wenn nicht Journalistin?
Vielleicht Friseurin.
Ja? Wärst du gut darin oder einfach nur?
Ich wäre auf jeden Fall, also man soll ja mal das machen, was einen wirklich interessiert und fasziniert. Mhm. Und ich bin sehr fasziniert von Haaren. Mhm. Also ich habe dir ja schon, ich glaube, das darf man auch hier transparenzhalber sagen, schon großes Kompliment für deine tollen Haare gemacht.
Das hast du getan.
Und ich gucke tatsächlich immer bei allen Leuten zuerst auf die Haare.
Witzig.
Und wenn ich das sagen darf, dieser Haarstümpel hier von Friedrich Merz auf der Stirn, der macht mich total wahnsinnig. Und ich habe schon oft drüber nachgedacht, was würde ich dem raten, wenn ich in seinem Team wäre, irgendwie jetzt den abzumachen, ist wahrscheinlich auch irgendwie komisch, aber ihn dran zu lassen, ist auch einfach nur schrecklich. Und ich habe auch schon als Schülerin bei einem Friseur gejobbt, weil ich auch tatsächlich überlegt habe, Friseurin zu werden, zum Entsetzen meiner Akademikereltern.
Ja.
Habe dort den Job aber nicht lange behalten, weil ich dann eigentlich immer nur diese goldene Blattzeitschriften da in der Leseecke gelesen habe. Und dann kam irgendwann der Friseur und meinte so, wofür bezahlen wir dich eigentlich, wenn du hier eh nur liest? Raus. Und dann war klar, ich muss irgendwas machen, wo ich lesen kann oder solche Stories
lesen kann. Alles richtig gemacht auf jeden Fall.
Insofern, aber das wäre meine Fallback-Option und das könnte ich auch, wenn ich mal emigrieren muss, weil ich vielleicht von der AfD ausgebürgert werde oder von einer AfD-Kanzlerin Weidel ins Schweizer Exil oder so fliehen muss,
ja,
könnte ich dort noch immer eine Friseurausbildung machen. Das könnte ist doch dort noch immer, weil das ist ja ein Handwerksberuf, das ist ja auch ein Beruf, wo es sicher garantiert Fachkräftemangel gibt. Vielleicht, hoffentlich.
Ja. Es ist witzig oder traurig vielleicht eher, wir haben in der letzten Folge nämlich auch genau über dieses Ding gesprochen, so dass so viele Menschen schon in Gedanken, also dass sie zumindest drüber nachdenken, ja, was wäre denn jetzt, wenn ich auswandern müsste? Aber ich finde, das ist meine Zukunftsoption. Und Zukunftsoptionen brauchen wir denn? Wir wollen ja unseren Pflichtoptimismus nicht.
Genau,
das ist schön. Das war Bosettis Woche für heute. Ihr dürft uns sehr gerne eine E-Mail schreiben an bosettiswoche@ndr.de. Wenn ihr die Folge mochtet, wenn nicht, dann dürft ihr sehr gerne keine E-Mail schreiben an bosettiswoche@ndr.de. Denn Kritik mögen wir nicht. Ihr dürft Bosettis Woche abonnieren, das solltet ihr sogar, denn dann verpasst ihr die nächste Folge nicht. Es geht in 2 Wochen weiter und dann kommt Cordula Stratmann endlich mal wieder. Das ist ja schön. Und in der Zwischenzeit könnt ihr natürlich auch andere Podcasts hören in der ARD Audiothek. Zum Beispiel Deutschland 3000, eine gute Stunde mit Eva Schulz. Das solltet ihr auf jeden Fall hören, denn ich glaube, jede Stunde mit Eva Schulz ist eine gute Stunde.
Absolut.
Genau, und sie spricht in der aktuellen Folge mit Maya Göpel, was ich ja immer eine sehr gute Idee finde, darüber, warum Klimaschutz im Wahlkampf kaum eine Rolle gespielt hat. Guter Punkt, obwohl das Thema eigentlich so drängend ist. Hört da rein, den Link findet ihr in den Shownotes. Und wir kommen hiermit zum Ende. Vielen Dank, dass du da warst, Melanie.
Sehr gerne, danke, dass du mich eingeladen hast.
Tschüss.
Extra 3. Bosettis Woche. Ein Podcast vom NDR. Alle 2 Wochen neu.